Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Die Stiftung Pro Oriente bemüht sich seit vielen Jahrzehnten um den Dialog mit den orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen. Mit den orientalischen Kirchen der syrischen Tradition fand vor kurzem in Wien eine hochkarätig besetzte Tagung statt. Schenken Sie mir jetzt ein paar Sekunden Aufmerksamkeit und schalten Sie bitte nicht gleich ab. Folgende Kirchen waren in Wien vertreten: die Assyrische Kirche des Ostens, die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien, die Malankarisch-Orthodoxe Syrische Kirche, die Chaldäisch-Katholische Kirche, die Maronitische Kirche, die Syrisch-Katholische Kirche, die Syro-Malabarische Kirche, die Syro-Malankarische Kirche und die Malankarische Martoma-Kirche. Und das war es auch schon. Haben Sie von diesen Kirchen schon einmal gehört? Was es mit allen diesen Kirchen der syrischen Tradition auf sich hat, das weiß am besten Professor Dietmar Winkler, der wissenschaftliche Leiter der Pro-Oriente-Tagung. Und hätten Sie gewusst, dass viele dieser syrischen Christen schon lange in Österreich leben? Also, hören Sie sich das an. Herr Professor Winkler, Sie haben dieser Tage eine Konferenz geleitet. Da ging es um den Dialog zwischen der katholischen Kirche und den Kirchen der syrischen Tradition. Was sind Kirchen der syrischen Tradition?
Also zunächst muss man sagen, dass syrische Tradition nichts mit dem heutigen Staat Syrien zu tun hat, sondern es handelt sich um einen aramäischen Dialekt. Das heißt, diese Kirchen sind jene Kirchen, könnte man generell sagen, die noch die Sprache Jesu sprechen, obwohl das natürlich sprachhistorisch nicht ganz stimmt, weil wir ja verschiedene Stufen seitdem haben. Also es ist das syro-aramäische Erbe, das eine dritte Säule der Christenheit darstellt. Die erste Säule von unserer Sicht aus wäre das lateinische Christentum, also unser katholisches mit weiteren Ausdifferenzierungen, protestantisch, evangelisch, lutherisch, anglikanisch. Die zweite große Säule wäre die griechische, also byzantinische Tradition. Da gehört auch das slawische Christentum dazu, also die Russen. Und die dritte große Säule der Christenheit wäre diese syrische, aramäische Tradition, die eigentlich eine der ältesten, wenn nicht die älteste kirchliche Tradition ist.
Und was für Kirchen sind das jetzt konkret?
Zu diesen Kirchen hat Pro Oriente einen eigenen Dialog gemacht. Der ist einzigartig weltweit, weil wir alle Kirchen der syrischen Tradition einladen. Das sind mittlerweile 11 Kirchen. Man unterscheidet zwischen einer ost- und einer westsyrischen Tradition. Zu den westsyrischen gehören vielleicht diejenigen, die am bekanntesten jetzt bei uns sind, sind die syrisch-orthodoxen Christen, weil die aufgrund der prekären Situation im Nahen Osten auch als Flüchtlinge zu uns kommen mussten. In dieser Tradition sind auch die Maroniten, die im Libanon auch staatspolitisch eine große Rolle spielen, und auch in Indien eine Gruppe, die Malankara-orthodoxen Christen. Ostsyrisch, das würde man sagen, ist dann auf der anderen Seite von des Euphrats, also außerhalb des Römischen Reiches, hat man gesagt, in der Antike. Und dieses syrische Christentum hat sich unglaublich ausgebreitet entlang der Seidenstraßen und im 7. Jahrhundert bereits den chinesischen Kaiserhof der Tang-Dynastie erreicht und dort Inkulturationsprozesse gehabt in soktische, also mitteliranische oder uigurische, türkische Kulturen. Wir haben gerade einen Kongress gehabt in Kasachstan und Kirgisistan, wo neue Ausgrabungen zudem gefunden werden. Dazu gehört heute die assyrische Kirche des Ostens, von der katholischen Seite die Chaldäer, die uns bekannt sind durch die Irakkriege, weil sie dort die größte Kirche sind, und in Indien die syro-malabarische Kirche.
Also man sieht schon, da kommt schon der Professor durch bei Ihnen. So viele Stichworte, so viele Differenzierungen und Details. Wie groß sind denn diese Kirche? Ich bin mir sicher, viele Menschen haben von denen noch überhaupt nichts gehört. Aber es gibt ja, haben Sie auch gesagt, jetzt durchaus auch in Österreich schon viele Angehörige dieser Kirchen.
Alle diese Kirchen sind heute weltweit verstreut. Das hat damit zu tun, dass im Nahen Osten die Situation wirtschaftlich und auch durch die Kriege sehr prekär ist. Man muss sagen, seit dem Ersten Weltkrieg vor allem gab es große Auswanderungswellen. Das heißt, die sind in Europa, in Australien, in Nord- und Südamerika vertreten. Die indischen Zweige sind oft Arbeiter in den arabischen Ölfeldern und ähnlich, also die aus Kerala kommenden Christen. Dort haben wir die größten Zahlen an syrischen Christen. Die gehen in etwa 2 bis 3 Millionen, aber es ist schwierig zu sagen, weil wir keinen Zensus haben. Sonst sind die Kirchen des Nahen Ostens mittlerweile eine Minderheit. Wir haben mehr außerhalb des Nahen Ostens als im Nahen Osten. Wenn man die alle zusammenrechnet, ja, ist schwierig zu sagen, 3-4 Millionen vielleicht, wenn man die Assyrer rechnet mit etwa 500.000 Chaldeer, ja, sind schon 1 Million weltweit. Wir haben es einfach schwierig zu sagen, weil die Kriegssituation uns einfach, viele dieser verschwinden auch dann in den westlichen Ländern, weil sie dort vielleicht noch keine Strukturen eben haben.
Das heißt aber, eigentlich einige oder auch viele der Flüchtlinge, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind aus dem Nahen Osten, das sind gar keine Muslime, sondern das sind syrische Christen.
Ja, das sind Christen syrischer Tradition. Es können auch natürlich griechischer Tradition sein, aber die meisten sind von der syrischen Tradition. Das war auch schon der Fall, wie wir nach dem Zweiten Weltkrieg Gastarbeiter aus der Türkei eingeladen haben, weil es eben den Männermangel bei uns zum Wiederaufbau gegeben hat. Unter diesen sogenannten türkischen Gastarbeitern waren sehr viele syrische Christen aus der inneren Türkei, aus dem Zentralgebiet des Durabdin, das ist ein altes Siedlungsgebiet der syrischen Christen. Und die sind eigentlich bei uns dann vielfach unter türkische Gastarbeiter gelaufen. In den letzten 10, 20 Jahren haben viele dieser Menschen auch ihre Namen, die alten Namen wieder angenommen, weil sie ja türkisiert worden sind. Und jetzt kommen sie in ihre Identität etwas mehr heran. Wir haben in Österreich mehrere syrisch-orthodoxe Gemeinden. In Wien allein sind es 3. In Deutschland und in Schweden gibt es die größten syrisch-orthodoxen Minderheiten. Das sind jeweils an die 100.000 syrisch-orthodoxe Christen.
Sie haben gesagt, diesen Dialogprozess, den Sie da begonnen haben, von Pro Oriente aus, das ist was ganz was Außergewöhnliches und Einzigartiges. Da kommen also Bischöfe, Priester, Theologen dieser verschiedenen syrischen Kirchen in Wien und vielleicht auch sonst noch wo zusammen. Das werden Sie uns jetzt gleich verraten. Was machen Sie bei diesem Dialog, außer Kaffee trinken und plaudern? Worum geht es inhaltlich?
Kaffee trinken und plaudern ist übrigens ungemein wichtig bei Dialogen, weil wesentliche soziale Aspekte dann da ablaufen, wenn man kein gutes Vertrauen miteinander hat und keinen persönlichen Umgang zueinander findet, funktioniert auch überhaupt kein Dialog, wenn er noch so gut vorbereitet ist. Wir haben eigentlich bei Pro Oriente etwas geschafft, was wir bei den offiziellen Dialogen noch nicht haben. Also wir sind sozusagen top-down gegangen vor 25 Jahren. Also wir haben das Silberjubiläum heuer, haben wir begonnen mit christologischen und hohen theologischen Themen und sind jetzt bei pastoralen Themen angelangt.
Zum Beispiel?
Warum haben wir mit der Theologie begonnen? Weil wir zuerst die ursprünglichen Trennungsgründe aufarbeiten mussten, die natürlich 1500 Jahre zurückliegen. So gesehen war Pro Oriente Pionier, weil diese Kirchen erstmalig nach 1500 Jahren zusammengekommen sind und hat von 1994 bis 1996, also in den 1990er Jahren, diese Themen aufgearbeitet. Da ging es vor allem um den Christusglauben. Wie kann man formulieren, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und doch einer? Und da sind eben 3 verschiedene Denkmöglichkeiten und Formulierungsmöglichkeiten zusammengekommen. Das wurde aufgearbeitet. Und
vielleicht kann man kurz sagen, das war damals vor 1500 Jahren in etwa der Grund, warum es überhaupt zur Trennung der Kirchen gekommen ist, also zur ersten Trennung.
Ja, bei den Syrern ist das noch ein bisschen komplexer. Was die syrisch-orthodoxen Christen betrifft, ist das der Grund gewesen. Das hat das Konzil von Chalcedon 451 stattgefunden. Etwa 100 Jahre danach hat es noch also gedauert, bis es zur Trennung gekommen ist. Bei den Ostsyrern, das sind diejenigen, die sich entlang der Seidenstraße verbreitet haben und im Mittelalter eigentlich die geografisch größte Kirche der Christenheit waren, also viel größer als die katholische Kirche, ist das nochmal ein anderer, man könnte vielleicht sagen, kultureller Grund oder ein politischer Grund, weil die sich außerhalb des Römischen Reiches ausgebreitet haben. Und der Kaiser hat ja alle ökumenischen Konzilien der Antike einberufen und der hätte ja keinen Christen aus dem Persischen Reich einberufen können. Das heißt, wir haben da Entwicklungen, die aber auch politische Aspekte dabei sind, die Pro Oriente in den Diskussionen berücksichtigt, die aber bei offiziellen theologischen Dialogen eigentlich kaum berücksichtigt werden.
Das heißt aber, weil Sie gesagt haben, über dogmatische Fragen wurde ja bereits diskutiert und verhandelt, ich benutze jetzt mal diesen Ausdruck. Gibt es da also noch etwas, was uns trennt, Katholiken und syrische Christen?
Man muss sagen, wir bei ProJente arbeiten auf der inoffiziellen Ebene. Das heißt, wir können die Fragen vorbereiten, aufarbeiten und das kann dann benutzt werden auf offizieller Ebene. Die Assyrische Kirche des Ostens hat beispielsweise mit der katholischen Kirche einen offiziellen Dialog. Wir haben Christologie, also die Frage des Christusglaubens und auch Sakramententheologie bereits in den 1990er Jahren fertig bearbeitet. Auf offizieller Ebene ist erst voriges Jahr das Statement zur Sakramententheologie eben aufgenommen worden. Da haben wir ein offizielles Übereinkommen. Jetzt wird hier im Kirchenverständnis weitergearbeitet. Das heißt, ProJente ist immer ein bis zwei Schritte voraus, aber dann muss es auch von offizieller Ebene eben angenommen werden. Das heißt, die Kirchenstrukturen sind eine Frage, wie schaut Kirche aus? Das ist ähnlich so wie im Dialog mit den Orthodoxen oder mit den Evangelischen. Die Kernfrage, wie wird Kirche geleitet? Wie hat Jesus Christus gemeint, dass Kirche ist? Oder wie meinen wir, dass Kirche sein sollte? Das sind zentrale theologische Fragen derzeit.
Das heißt, vielleicht vereinfacht auf den Punkt gebracht, für die syrischen Christen ist natürlich nicht der Papst das Oberhaupt, so wie auch für uns Katholiken jetzt auch nicht der ein oder andere Patriarch das Oberhaupt ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei den syrisch-orthodoxen in den Gottesdienst gehen möchte oder gehe, kann ich da noch zur Kommunion gehen, ich als Katholik?
Das ist ganz spannend, gerade bei den syrisch-orthodoxen, weil die katholische Kirche mit den syrisch-orthodoxen ein Abkommen hat, wie sie noch mit keiner einzigen anderen Kirche hat. Da 1984 hat sich der syrisch-orthodoxe Patriarch, der hat geheißen Zakaibas, mit Papst Johannes Paul II. Ein Abkommen unterzeichnet, dass wir in der pastoralen Notsituation, das heißt, wenn ein Katholik keinen katholischen Priester findet oder ein syrisch-orthodoxer keinen syrisch-orthodoxen, dann bei der jeweiligen anderen Kirche die Sakramente empfangen kann, und zwar die Eucharistie, der Beichte und der Krankensalbung. Diese Situation oder diese pastorale Notsituation haben wir natürlich bei vielen syrisch-orthodoxen Christen, wenn die aufgrund der Kriegssituation in der sogenannten Diaspora sind, bevor die Strukturen aufgebaut sind. Es kann aber auch bei uns durchaus der Fall sein. Und außerdem bleibt noch einmal dahingestellt, wie wir pastorale Notsituation letztendlich auch definieren.
Sie sind seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten in engem Kontakt mit den syrischen Kirchen. Was können wir Katholiken denn Ihrer Meinung nach am meisten von diesen Kirchen lernen?
Ich glaube einmal, dass diese Kirchen eines der ältesten christlichen Spiritualitäten und ein tiefes Erbe an Liturgie eben mit uns bringt. Also da haben wir wirklich tiefe Schätze. Sie haben einen anderen Zugang auch zur Theologie. Das ist auch ganz was Wesentliches. Die westliche Theologie denkt sehr verrechtlicht, müssen wir sagen. Also Katholiken fragen immer ganz gern, darf ich das nicht, darf ich zur Kommunion, darf ich das nicht. Die Griechen sind bekannt für ihre spekulative Theologie, die natürlich schon von den Kirchenvätern herkommt, wo sie Platonismus, Aristotelismus haben und eine Logos-Theologie entwickeln. Und die Syrer haben einen poetischen Zugang zur Theologie gefunden. Und das ist nochmal ein neuer Zugang, bekannt durch den Hymnendichter Ephrem oder auch durch andere wie Aphrahat. Das heißt, das Geheimnis des fleischgewordenen Wortes oder der Trinitätstheologie wird da sozusagen in Poesie gepackt und noch einmal neu reflektiert. Das andere ist natürlich auch, was wir von Ihnen lernen können, ist ein Zeugnis ablegen in einer besonders schwierigen Zeit und einer schwierigen Situation. Das können wir von Ihnen lernen, das wissen wir von ProJente auch, von vielen Reisen und Solidaritätsreisen in die Länder hinein. Und da können wir auch dazu beitragen, dass wir Sie hier auch entsprechend unterstützen und einen Rückhalt geben, damit Sie wissen, dass Sie nicht allein sind, sondern in eine größere christliche Gemeinschaft eben eingebettet.
Das heißt, die Situation vor Ort, vor allem im Orient, ist ziemlich sehr dramatisch.
Ja, die ist ziemlich dramatisch. Deshalb haben wir in dieser Woche in unserem ProJente Colloquium Syriacum ein neues Thema gewählt. ich habe schon gesagt, wir sind top-down gegangen von komplexen theologischen Themen, die wir jetzt im offiziellen Dialog machen, weil wir denken schon wieder weiter. Wir denken an die pastorale Zusammenarbeit und was können wir konkret vor Ort machen. Wir sind bei unserer Arbeit draufgekommen, dass es schon bereits viele ökumenische Konsenstexte gibt und da ist überall etwas auch zur pastoralen Zusammenarbeit drinnen. Aber das Problem ist, wer liest alle diese schönen Texte und das große Papier, das es da gibt? Und es geht pro Oriente nun darum, dass wir durchdiskutieren, wie können wir diese pastoralen Übereinstimmungen, die es schon gibt, auch wirklich zu Fleisch werden lassen, also dass sie auch die Gläubigen direkt vor Ort etwas haben. Und diese Zusammenarbeit ist im Nahen Osten natürlich ganz wichtig, wo die Kirchen eingebettet sind in eine muslimische Mehrheit und um eine gemeinsame Stimme zu haben, brauchen sie auch einander.
Gibt es noch tatsächlich einen Grund, der wirklich kirchentrennend ist?
Es ist eine schwierige Sache. Also ich würde sagen, wenn wir ein etwas stärker Christentum transzendieren könnten und von außen drauf schauen, dann sind diese Gründe eigentlich recht klein gedacht. Wer ist jetzt der Erste? Wer hat den Primat? Wer ist der oberste Bischof? Ist eigentlich im Vergleich zu dem, was diese Christen ertragen müssen oder auch wie wir in einer heutigen säkularen Gesellschaft das Evangelium bekennen sollten, viel wesentlicher, als dass wir da herumstreiten, wer der Erste ist. Das weiß Papst Franziskus ganz genau, nicht, dass er spricht vielfach zum Beispiel von einem gemeinsamen Zeugnis des Blutes, weil die Verfolgung von außen, die unterscheiden ja nicht, ob das jetzt ein Anglikaner, ein Orthodoxer, ein Katholik ist, sondern für die sind das Christen. Und da gilt es einfach ganz das Wesentliche, das herauszustreichen, was das Wesentliche am Christentum ist. Man darf aber nicht vergessen, dass es nicht nur an uns liegt, dass den Katholiken, weil die anderen Kirchen, die orthodoxen Kirchen sind kleine Kirchen und die haben natürlich auch Bedenken aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit, aus der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass sie in der geschwisterlichen Umarmung durch den großen katholischen Bruder dann auch ersticken. Also da müssen wir auch viel Vertrauensarbeit leisten, damit die auch selbst ihre eigenen Strukturen bewahren können und dass wir uns einander wirklich auch bereichern können.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Vertrauensarbeit. Danke für das Interview.